Die Sportstunde Goes Ispo. Hier ist Olli Ditschke und diesmal habe ich zu Gast, da freue ich mich sehr, Konstanze Fuchs, die sich Zeit nimmt. Hallo Konstanze.
Hallo, servus Olli, grüß dich und guten Morgen.
Servus sagt man ja in München,
servus,
genau.
Entschuldigung. In Bayern, alles gut, aber deine Zuhörerschaft ist ja überregional. Insofern guten Morgen, guten Tag, guten Abend, je nachdem, wann deine Hörerschaft diesen Podcast hört.
Genau. Konstanze, du bist Konferenzmanagerin. Was machst du?
Korrekt. Ich bin tatsächlich in dieser Rolle, in dieser neuen Rolle seit Anfang des Jahres bei der ISPO, tatsächlich bei der Messe München angestellt. Ich bin in der Rolle verantwortlich als so eine Art Schnittstellenfunktion und koordiniere die verschiedenen und sehr diversen Partnerkonferenzen, die terminlich an der ISPO angedockt sind. Sprich, wir hatten letztes Jahr angefangen mit verschiedenen fremden Konferenzveranstaltern, Partnern zusammenzuarbeiten und damit verschiedene neue Zielgruppen auch auf die ISPO zu holen und wollten das für dieses Jahr etwas professionalisieren in der Abwicklung und das ist meine Rolle. Sprich, ich spreche sowohl mit den verschiedenen Konferenzveranstaltern, vernetze sie mit den verschiedenen Fachabteilungen vor Ort, gebe die sammle Informationen ein, gib sie weiter und schaue, dass in der Vorbereitung und vor Ort dann alles gut zusammenpasst und der rote Faden so ein bisschen sichtbar wird, weil am Ende die ISPO die Plattform bietet für ganz, ganz viele unterschiedliche Zielgruppen und Menschen.
Ja, wollte ich gerade fragen, warum sind Konferenzen für die ISPO denn auf einmal so wichtig?
Wir merken schon in den letzten Jahren immer wieder eine gewisse Abkehr vom klassischen Sportprodukt, dass es auf der Messe mehr darum geht, sich zu vernetzen, neue Informationen zu bekommen und auch über den Tellerrand des klassischen Sportprodukts hinauszuschauen. Und da bieten natürlich die Konferenzen und auch gerade eben diese externen Partner, mit denen wir gut und erfolgreich zusammenarbeiten, die Möglichkeit, sich nicht eine neue Zielgruppe selber aufzubauen, sondern mit dem Partner zusammen die Synergieeffekte zu nutzen und gemeinsam die neue Zielgruppe anzulocken, Themenwelten zu schaffen und damit mittelfristig natürlich dann auch wieder für neue Besucher und Ausstellerzielgruppen interessant zu werden.
Wenn ich an früher denke, das Wort Konferenz ist ja auch schon ein bisschen bieder. Stellt man sich so ein bisschen langweilig vor, da sitzt man im Plenum und irgendeiner erzählt vorne was. Aber bei euch ist es bestimmt wesentlich spannender, oder?
Das will ich doch stark hoffen, absolut. Einmal liegt es natürlich daran, dass das Programm und die Partner sehr, sehr vielfältig sind und es da wenig thematische Überschneidungen gibt. Andererseits würde ich mal auch so behaupten, dass innerhalb der Sportindustrie es fast nur spannende Themen gibt. Das geht dann von Sports Tech, also alle möglichen neuen Lösungen im Bereich Sports Tech, Nutrition natürlich, Longevity als Trendthema. Dann weiterführen natürlich das ganze Thema Sportmarke Medien, sprich Sport, Sponsoring, Vermarktung, Sportrechte. Es hat auch natürlich ganz viel immer mit den Athletinnen und Athleten zu tun, was einfach auch ein absolutes Highlight ist, wenn mal berühmte SportlerInnen auf der Bühne sind, man sich vielleicht danach noch mit ihnen vernetzen kann. Also wir bringen wirklich eine sehr diverse Gruppe von Menschen zusammen. Die Vorträge sind natürlich auch nicht super lang. Es wird mal ein Interview geführt, mal gibt es ein Panel mit mehreren Personen, mal gibt es einfach nur eine Präsentation. Also ich glaube, die Vielfältigkeit macht es wirklich sehr abwechslungsreich.
Weißt du denn, natürlich weißt du das, wie viele Konferenzen wird es denn geben in diesen 3 Tagen ab 30.11.?
Das kommt so ein bisschen darauf an, was wir tatsächlich dazu zählen, weil es gibt zum Beispiel mit der Runners World das Laufsymposium, das sind jetzt nur 3 Stunden. Wenn man das jetzt als eigene Konferenz zählt, dann werden wir so in Summe 7 Stück etwa haben, teilweise mit Partnern zusammen, mit Partnern, neuen Partnern und bestehenden Partnern und sowas wie das Retail-Thema, die Retail-Conference machen wir in Eigenregie.
Kannst du überall dabei sein?
Nein, leider nicht. Ich habe schon diverse Male versucht, aber das begleitet mich nicht nur dieses Jahr, sondern auch die letzten Jahre schon. Ich würde mich sehr gerne klonen während der Messelaufzeit, weil es so unfassbar viele tolle Orte und Menschen und Marken vor Ort gibt, dass es nie ausreicht, die früher 4 und jetzt 3 Tage alles zu sehen und mitzuerleben und aufzusaugen, was man gerne möchte. Und bei uns ist es ja auch so, wir organisieren ja im Endeffekt ein Jahr lang eine Messe Das heißt, wir wissen super viel und bekommen total viel mit. Und dann ist natürlich die Messe, der Aufbau, die Laufzeit, das absolute Highlight des Jahres, wo man auch mal die, wo wir alle die Ergebnisse unserer mühevollen Vorbereitungsarbeit erleben dürfen. Und umso schöner wäre es natürlich, wenn man wirklich alles aufsaugen kann, alles erleben kann, um dann wieder das nächste Jahr wieder durchzustehen und vor Augen zu haben, okay, für dieses Ziel, auf dieses Ziel arbeite ich hin.
Wann ist eine Konferenz eine gute Konferenz oder eine erfolgreiche Konferenz?
Wenn Innovationen, wenn Neuheiten präsentiert werden, finde ich es immer spannend. Und was mich persönlich am meisten begeistert, das ist einerseits auf einer Konferenz, kann aber auch abseits der Konferenz einfach so zwischendrin passieren, wenn durch so eine Veranstaltung neue Geschäftsbeziehungen entstehen. Sprich, wenn ein Teilnehmender einer Konferenz beispielsweise einen Vortrag hört, eine Panel-Diskussion hört und im Nachgang sich jemanden aus dem Panel schnappt und mit dieser Person dann nochmal tiefer ins Gespräch geht und sich daraus eine wertvolle Verbindung generiert.
Natürlich sind alle Konferenzen jetzt auf der ISPO gleich gut, gar keine Frage. Aber es gibt eine, da hast du, glaube ich, noch ein bisschen mehr Herzblut, die Women Sports Summit. Kann man das so sagen?
Das kann man durchaus so sagen, ja. Tatsächlich das Thema Frauen im Sport, im Sportbusiness, finde ich schon, bewegt mich persönlich schon länger. Und da stecke ich, glaube ich, noch einen Hauch mehr Herzblut rein, weil ich da gerne an der Sichtbarkeit von Frauen im Sport, sowohl als aktive Sportlerinnen als auch im organisatorischen Bereich gerne meinen Beitrag leisten würde. Mehr Sichtbarkeit, mehr Chancen, mehr Gleichheit. Und da haben wir jetzt ganz tolle Speakerinnen und Speaker tatsächlich auf die Bühne geholt, gemeinsam mit der Dani Fon und der Nadine Nourasid, die jetzt in den letzten Wochen ganz schön durch die Medien gegangen ist, weil sie Assistant Coach ist in der NFL. Und da wirklich auch ganz, ganz viel vorantreibt. Und insofern freuen wir uns total mit den beiden Partnerinnen an Bord, die sehr, sehr tolle Netzwerke mitbringen, was Schönes gemeinsam auf die Beine zu stellen. Das findet tatsächlich dann am ersten ESPO-Tag statt in der Halle B1. Und da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Und da werde ich nochmal versuchen, natürlich etwas mehr mich in die Panels und in die Vorträge reinzusetzen. Das gebe ich gerne zu.
Da darfst du auch gerne noch ein bisschen tiefer da in den Inhalt gehen. Was kann man da erwarten, neben den wunderbaren Damen, die das dann moderieren?
Genau, die Moderation macht die Nadine tatsächlich. Wir haben eine Kooperation mit Sky beispielsweise. Bei Sky gibt es das Game Changerin-Format, was eine liebe Freundin von mir auch moderiert, sodass dort speziell auch Frauen im Sport eine Plattform finden. Und es wird von Sky auch sehr stark unterstützt, was ich wertvoll finde. Und wichtig finde, dass auch gerade in den Sendern, wo viel Männersport stattfindet, eben auch tatsächlich proaktiv eine Plattform geschaffen wird für Frauensport. Wir haben ganz tolle Speakerinnen, auch beispielsweise vom FC Bayern sind, also Fußballthema ist auch mit dabei, Frauenfußball in dem Fall. Wir haben auch eine Kooperation mit Sportschau F, die sich beteiligen werden. Also Nadine und Dani ist es wirklich gelungen, tolle Partnerinnen und Partner an Bord zu holen und das Programm sehr vielfältig zu gestalten, teilweise auch mit internationalen Gästen vor Ort.
Hast du denn nicht das Gefühl, dass sich da schon in den letzten 1, 2, 3 Jahren was getan hat? Natürlich Frauenfußball als Lokomotive, weil das auch ein bisschen so ein Trend wird oder auch ein Hype, aber auch durch die Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen, die zum ersten Mal bei Olympia ist, die Basketballerin 3x3 haben Olympiagold geholt, jetzt so eine Emma Eicher, die am Wochenende im Skifahren Dritte geworden ist, also schon auch viel auf Fokus schon auch auf Frauen gelegt wird, mehr als vor ein paar Jahren?
Definitiv, also mehr als im Vergleich zu vor ein paar Jahren ist ganz, ganz viel passiert. Einerseits durch einfach erfolgreiche Athletinnen, die einen neuen Blickwinkel auf den Sport richten. Und ich denke auch schon, dass die Förderung von Kindern, von Mädels, gerade im Sport, sie in die verschiedenen Sportarten reinzubringen, besser geworden ist. Ich habe das Gefühl, dass es natürlich viel diese klassischen Sportarten betrifft, die in den Medien einfach größer sind. Natürlich, wenn die Frauennationalmannschaft Erfolge feiert, steigen erstmal die Anmeldezahlen von Mädels in den Fußballvereinen in ihrer jeweiligen Gemeinde. Ich glaube, es ist wichtig, da dieses Momentum zu nutzen und darauf aufzubauen und das Ganze auch noch auszudehnen auf die vielen schönen Sportarten, die es abseits von den, sage ich mal, großen Ballsportarten gibt.
Kleine ketzerische Frage, aber bei diesem Women's Sports Summit sind auch Männer willkommen, ne?
Natürlich, wir haben Männer auf dem Podium, wir haben natürlich auch Männer sehr herzlich eingeladen als Gäste, weil ohne Männer funktioniert es ja ehrlicherweise auch nicht. Es sind ja die Allies, die jede Frau oder jeder Mensch braucht am Ende, Unterstützerinnen und Unterstützer, egal welchen Geschlechts. Denn nur durch die Unterstützung, durch Menschen, die im Hintergrund einen supporten, vielleicht ein Mentoring machen oder jemanden so ein bisschen mal auf die Bühne schubsen, funktioniert es nicht. Absolut.
Was soll die Botschaft sein? Wie stellst du dir Frauensport in Deutschland in 10 Jahren vor?
Ich würde mir wünschen, dass abseits der klassischen großen Sportarten auch noch Frauen, Athletinnen in nischigeren Sportarten auch eine Präsenz und eine Bühne bekommen. Genauso wie aber tatsächlich auch Männer, ehrlicherweise. Die olympischen Sportarten stehen im Fokus. Wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut und sich mal überlegt, welche anderen schönen Sportarten außerhalb der olympischen Sportarten es noch gibt, die finden ja oftmals gar nicht statt oder maximal halt in der Regionalpresse, weil vor Ort mal wieder irgendwie ein Wettkampf war. Wenn da etwas mehr Gleichgewicht oder mehr Gleichberechtigung zwischen den verschiedenen Sportarten künftig ist, egal ob Männer oder Frauen, würde mich das persönlich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn wir mal so auf die Kinder gucken, das macht mir schon Sorge, wenn ich mich so umschaue, wie viele Kinder gewisse Basics nicht mehr können in der Grundschule, sei es Schwimmen einfach als lebenswichtige Bewegung oder sei es mal der simple Purzelbaum oder rückwärts zu laufen. Das ist schon bedenklich, so dass ich schon auch das Gefühl habe, da muss auch politisch und von allen, die damit in irgendeiner Form zu tun haben, ganz speziell darauf geachtet werden, dass auch wieder Kinder mehr in Bewegung kommen und auch Kinder, die es vielleicht von ihren Eltern nicht so vorgelebt bekommen oder nicht so die Möglichkeiten haben über ihr Elternhaus, dass da einfach nochmal ein besonderes Augenmerk drauf gerichtet wird, weil am Ende hilft es allen in der Gesellschaft. Und natürlich auch, was Integration, was Gleichberechtigung angeht, Gesundheit natürlich und einfach Bewegung ist ja auch nachweislich fürs Hirn eine gute Sache, hilft beim Lernen, hilft ja auch bei psychischen Krankheiten. Also lasst uns mehr Bewegung schon von Kindesbeinen an in unser Leben einfließen, dann haben wir alle was von.
Ein wunderbarer Appell von Constanze Fuchs. Dann brauchen wir eigentlich einen Children's Sports Summit.
Da hast du vollkommen recht. Ja, das ist doch ein schönes Projekt fürs nächste Mal.
Definitiv. Eine Frage habe ich da noch. Wir gehen da richtig in die Tiefe. Was mir dann auch so auffällt, ja, Sport ausüben, Frauen medial und so weiter, ja. Warum haben wir aber trotzdem so wenige Frauen auf Trainerpositionen, im Verband, in Funktionärsebene, gerade lass das Frauenfußball nehmen. Warum sind dann noch so viele Männer an der Seitenlinie und so wenig Frauen? Basketball, Handball genauso.
Ich habe das Gefühl, auch weil ich mich natürlich jetzt in den letzten Jahren und Monaten mit vielen auch unterhalten habe, die auch die versuchen, in diese Regionen vorzustoßen, dass es oftmals noch, sagen wir mal, verkrustete Strukturen gibt mit vielen Männern, die sehr, sehr lange in ihren jeweiligen Positionen sind und sich gegenseitig auch unterstützen. Man mag es ihnen nicht verleihen, das ist ja total normal, wäre wahrscheinlich andersrum genauso, so dass du, glaube ich, sehr, sehr große Probleme hast als Neuling, als Exot oder Exotin in diese Kreise vorzustoßen. Betrifft jetzt vielleicht auch gar nicht mal nur Frauen, sondern einfach auch junge Menschen, die vielleicht auch neue Einflüsse reinbringen wollen, die es sehr, sehr schwer haben, was ich so höre aus der Industrie oder aus dieser Verbandsstruktur, da wirklich in die höheren Sphären vorzustoßen. Das ist dann viel natürlich das Ehrenamt und so, dass da Trainerinnen und Trainer in ihrer Freizeit Kinder beispielsweise trainieren. Aber sobald es dann so die Karriereleiter innerhalb des Verbands höher geht, wird es dann, glaube ich, sehr, sehr schwierig, da als mit so ein bisschen frischem Blut und frischen Ideen reinzukommen. Ich glaube, das Problem wird sich schon so ein bisschen lösen, allein schon durch die den Wechsel der Generationen, der irgendwann einfach passiert. Sodass ich hoffe, dass dann die etwas verkrusteten Strukturen in dem einen oder anderen Bereich sich auflösen und auch neue, junge Menschen mit jungen Ideen, frischen Ideen die Möglichkeit haben, da was zu bewegen.
Ja, wunderbar. Da machen wir mal einen Haken dran. Wir freuen uns auch auf alle Konferenzen und vor allen Dingen auf die Women's Sports Summit, definitiv. Man könnte meinen, du hast Langeweile, weil du auch noch nebenbei dich engagierst für die Stiftung der deutschen Bekleidungsindustrie.
Das ist tatsächlich auch so eins meiner Herzensthemen. Ich habe vor 20 Jahren, ziemlich genau 20 Jahren, bei der Messe München angefangen als Praktikantin. Und die Stiftung der deutschen Bekleidungsindustrie war so das erste Projekt, was ich dann als Praktikantin auf den Tisch gelegt bekommen habe von unserem damaligen ISPO-Projektleiter-Chef. Und das hat mich immer so begeistert, die Arbeit für diese Stiftung, dass ich mir dieses Projekt nie wieder habe entreißen lassen. Und tatsächlich bis heute weiterführe mit unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen. Aber es macht mir große Freude. Die Stiftung schreibt jährlich einen Fashion Award aus. Der richtet sich an europäische Modedesignerinnen und Modedesigner. Und wir geben entweder ein Thema vor oder das Thema ist frei wählbar. Die Designerinnen und Designer bewerben sich für den Award, findet eine Jury-Sitzung statt, eine Vorjurierung, wahrscheinlich meistens online. Dann eine echte Jury-Sitzung, wo nochmal die besten Arbeiten aus der ersten Runde wirklich vor Ort angeschaut werden. Wir haben dann meistens auch Models, um die Klamotten gut bewerten zu können, auch wie die Passform ist am menschlichen Körper. Und dann gibt's eine schöne Preisverleihung. Und tatsächlich haben wir es geschafft mit der Arbeit der Stiftung und mit diesem jährlich ausgeschriebenen Award, nennt sich FESH, wirklich sehr viele junge Nachwuchstalente in den Job zu begleiten, bieten Mentorings an. Es gibt Praktikumsplätze in großen europäischen Häusern, muss man sagen. Und die ein oder andere Karriere ist daraus auf jeden Fall entstanden. Was wir auch merken, weil tatsächlich einige PreisträgerInnen von früher sich mittlerweile in der Jury engagieren oder Praktikumsplätze anbieten für die neuen Preisträgerinnen und Preisträger, sodass es einfach ein sehr, sehr schönes Netzwerk mittlerweile geworden ist und wir auch von den Professoren und Professorinnen an den Hochschulen tatsächlich empfohlen werden, dass die Studierenden sich bei uns bewerben sollen, weil der Mehrwert abseits des Preisgeldes, was gar nicht so viel ausmacht, einfach für die Studierenden total wertvoll ist.
Und was muss ich leisten, um diesen Award zu bekommen? Wer entscheidet das?
Da gibt es eine natürlich neutrale Jury. Die Jury besteht aus verschiedenen Gewerken. Wir setzen tatsächlich jedes Mal oder sagen wir mal alle 2 Jahre gibt es eine neue Jury. Das sind teilweise Modejournalisten, Journalistinnen, das sind selber Designerinnen und Designer, die ein eigenes Label haben oder in einem größeren Haus arbeiten, auch international. Wir haben teilweise auch zum Beispiel Vertreter von Stofffirmen, hatten wir auch schon dabei, die dann mit deren Stoffen die großen Häuser wie Chanel und Co. in Paris arbeiten. Und so ergibt sich eigentlich immer ein sehr diverses Bild der Jury, was dann auch Einfluss findet in die Bewertung. Es ist immer sehr, sehr spannend. Ich packe dann mit einer Kollegin meistens die Pakete aus für die Jury-Sitzung und es ist natürlich sind sehr extravagante Sachen mit dabei. Und dann das Kleidungsstück zu sehen, was man selber niemals im Alltag sich trauen würde zu tragen, was dann aber von den Fachleuten bewertet wird und dann schauen sie ganz genau hin auf die Passform, auf die Verarbeitung, wie sind die Nähte gemacht, welche Technik wurde vielleicht verwendet. Das ist dann schon immer sehr, sehr, sehr spannend. Und natürlich ist auch mal ein sehr schöner Moment bei der Preisverleihung, wenn man den Menschen dahinter noch sieht, der diese Kollektion entworfen hat und den Preis zu überreichen und dann auch zu sehen, wie die Journalisten dann kommen, Fotos machen, wie eine Modenschau tatsächlich dann auch nochmal die Kollektion ganz anders in Szene setzt, als wenn die Klamotte einfach auf dem Kleiderbügel während der Jury-Sitzung da rumhängt.
Dann kannst du uns jetzt schon verraten, was wir 2026 möglicherweise durch die Fußgängerzonen tragen sollten?
Oh, da erwischte mich kalt, weil ich tatsächlich nach der letzten Jury-Sitzung, die jetzt im Sommer stattgefunden hat, mich voll fokussiert habe wieder auf ISPO und die ISPO-Vorbereitung und weniger die Fachblätter im Hinblick auf Farbtrends für 26, 27 mir durchgeblättert habe. Deswegen, da kann ich jetzt keine valide Auskunft geben.
Schade. Wenn du was weißt, meldest du dich bitte, ja? Damit ja, ich da gut, modern und trendig durch den Sommer laufe.
Aber weißt du was, da kannst du tatsächlich auch, um den Kreis wieder zu schließen, zu ISPO kommen, weil wir haben ja auch den Texttrends-Bereich, wo Stoffe und Fasern gezeigt werden und Zipper etc. Und dort werden tatsächlich auch die Stoffe und Fasern präsentiert, die dann in die Kollektionen für ehrlicherweise in 2 Jahren eingearbeitet werden. So dass wenn du in dieser Halle unterwegs bist, siehst du zum einen die Farben, die Trendfarben für in 2 Jahren dann, weil die sind natürlich, die Designerinnen und Designer sind etwas früher dran als die anderen der Branche. Und Muster natürlich, also da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel Inspiration. Deswegen kann ich dir nur raten, in die Texttrendshalle zu gehen, wenn du die Trends für 27, 28 dir dann anschauen möchtest, wo modisch hingeht.
Da bin ich ja da und dann werde ich mir die Farben angucken und die vielleicht schon nächstes Jahr präsentieren. Ha.
Dann bist du der Vorreiter, genau, Fashion Victim und Vorreiter der Trends. Die Leute werden dich möglicherweise noch etwas komisch anschauen, aber im Jahr drauf wissen sie dann, ach Mensch, der Olli, der hat es schon eher gewusst als wir.
Absolut. Konstanze, man kann es ja kaum glauben, in deinen jungen Jahren warst du jetzt schon dann 20 Jahre bei der ISPO dabei. Kurz nach der Grundschule hast du da angefangen?
Ja, genau. Kinderarbeit war damals noch erlaubt.
Ja, was sind so dann, wenn man da so zurückblickt, so die Highlights in deinem ISPO-Leben? 20 Jahre ist doch schon viel.
20 Jahre ist viel und es regt tatsächlich jetzt gerade in diesen Wochen zu einem Rückblick an. Wir haben auch jetzt in verschiedenen Runden auch im Team so ein bisschen zurückgeblickt und es ist wirklich schwierig, da ein Highlight oder sowas rauszufiltern, weil das einfach nicht funktioniert. Was immer Highlights sind, tatsächlich, die haben eigentlich immer was mit Menschen zu tun, weil wir an einer Veranstaltung arbeiten, bei der Menschen zusammenkommen und es sind ist eine ganz, ganz bunte Teilnehmerschaft und es sind total spannende Charaktere, die sich vor Ort treffen an den damals 4, heute 3 Messetagen. Natürlich gab es ein paar Highlights wie eine Naomi Campbell, die wir mal auf einer Modenschau hatten. Also es war im Sommer 2007, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Es war Juni, würde ich mal sagen, und es war 10 Grad, Nieselregen und windig. Und wir hatten eine Outdoor-Fashion-Show geplant, hier gegenüber vom Messegelände, und zwar mit Bikinis. Also unsere Models sollten Bademode präsentieren und die Rahmenbedingungen waren natürlich alles andere als schön und wir alle wussten, okay, Naomi Campbell bringt einen speziellen Charakter mit, ob sie denn bei diesen Konditionen auch auf die Bühne kommt, und sie tat es und es war wirklich eine absolute Schau, weil sie so eine irre Aura hat und so professionell ihr Programm abgezogen hat, dass wir alle total begeistert waren. Also da gab es nichts schlecht zu berichten und sie hat wirklich die Bühne gerockt und hat es da hochprofessionell gelöst, trotz der unangenehmen Rahmenbedingungen. Wir saßen, glaube ich, alle so im Publikum mit Regencapes und waren dick eingemubbelt und sie da mit ihrem Bikini und das war wirklich fantastisch. Und ansonsten, ja, viele tolle Möglichkeiten, die wir jetzt auch in den letzten Jahren hatten. Formel-1-Besuch in Istanbul fällt mir ein als absolutes Highlight, wo wir mal ein Kundenevent hatten. Eishotel in Lappland, da war ich leider nicht mit dabei, aber da sprechen heute nach gefühlt 15 Jahren immer noch ganz viele PressevertreterInnen von, die dort eingeladen worden sind, in Kooperation mit verschiedenen Partnern noch vor Ort, mit Nordlichtern, mit Hundeschlittenrennen und so weiter. Also das muss fantastisch gewesen sein. Und ansonsten, was mich auch immer wieder begeistert, und das ist eigentlich jedes Jahr gleich, das ist der Moment oder der Morgen vor dem ersten Messetag, wenn alles soweit steht. Am Abend davor gehst du noch abends nach Hause und denkst, um Gottes Willen, das wird niemals fertig. Überall liegt noch Müll rum, da liegt es alles staubig. Der Teppich ist noch nicht verlegt. Die Stände sind teilweise noch eine große Baustelle. Und dann kommst du ein paar Stunden später, betrittst das Messegelände, gehst in absoluter Stille durch die Hallen, die du betreust und schaust dir das Werk an, an dem du so lange gearbeitet hast. Weil natürlich die Aufplanung der Hallen, dieses Puzzle jedes Jahr wieder neu zusammenzustellen, ist wirklich ein sehr langer Prozess und mit sehr viel Emotionen verbunden, weil die Aussteller natürlich ihre Wünsche haben. Und das dann mal in echt zu sehen, in 3D, da durchzulaufen und zu sehen, was man geschaffen hat über die letzten Monate, wie das Ergebnis jetzt aussieht, das ist schon ein ganz besonderer Moment und den genießen, glaube ich, nicht nur ich, sondern auch einige KollegInnen von mir sehr, sich da nochmal wirklich bewusst die Zeit zu nehmen, wenn noch kein anderer Mensch auf dem Gelände ist, sich das anzuschauen und den Moment zu genießen.
Dann nimmst du meine nächste Frage, die ich euch dann immer stelle, aber schon fast vorweg, auf was freust du dich am meisten? Dann ist es wahrscheinlich auch so ein Moment, bevor es losgeht, ne, wo du nochmal so in dich gehen kannst, nochmal alles reflektieren kannst, durchatmen kannst. Oder auf was freust du dich noch?
Genau, das ist sicherlich ein Moment, wo ich mich drauf freue. Ich freue mich insbesondere, weil ich weiß, dass dieses Jahr ein paar Menschen auch auf die Isbo kommen werden, die vielleicht schon länger nicht mehr da waren. Auch ein paar frühere Teammitglieder, die uns über die Jahre verlassen haben, werden kommen. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, nochmal oder mal viele Leute wiederzusehen und das Wiedersehen zu zelebrieren. Weil am Ende sind es einfach wahnsinnig tolle Menschen in der Branche, ich habe es vorhin schon gesagt, die da zusammenkommen und bei uns gab es so einen Spruch, den unser ehemaliger ISPO-Chef etabliert hat. ISPO ist a way of life. Also wir haben alle so einen gewissen, wie soll man sagen, so ein Feuer in uns, glaube ich, was für die ISPO brennt. Und auch die Leute, die uns über die Jahre verlassen haben aus verschiedenen Gründen, tragen auch, glaube ich, diesen Funken noch in sich und umso schöner, den dann nochmal wieder zusammenzutragen und bei einem gemeinsamen Event dieses Feuer nochmal auflodern zu lassen und über die guten alten Zeiten zu sprechen, darüber zu sprechen, wie es weitergeht, wie sich die Branche auch über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat, weil natürlich da wahnsinnig viel passiert ist.
Und zum Schluss dein Tipp. Ich bin dann auch 3 Tage da. Wie überlebe ich 3 Tage Messe? Was muss ich tun? Was muss ich mitnehmen? Auf was muss ich achten? Ich muss das ja auch gesundheitlich überleben.
Viel trinken. Also ich habe immer eine nachfüllbare Wasserflasche in meiner Messetasche. Die wird schon während des Aufbaus fleißig genutzt, weil die Messehallen sind in der Regel sehr, sehr trocken. Und ich überlebe nur, wenn ich mir regelmäßig die Wasserflasche wieder auffülle. Und da gibt es einige Stationen, wo man das tun kann. Also genug trinken. Ich nehme auch total gerne, ich mache jetzt nicht Werbung für einen speziellen Hersteller, aber ich habe ein Kissen, ein sehr, sehr gutes Kissen, was sich gut transportieren lässt, was ich persönlich auch mit in jedes Hotel nehme. Ich brauche jetzt kein Hotel mehr in der ISPO, aber du vielleicht. Du wahrscheinlich.
Ja.
Also gutes, ein gutes Kissen, weil Regeneration ist auch total wichtig und guter Schlaf. Nicht jedes Abendevent wahrscheinlich mitnehmen, sondern sich so ein bisschen fokussieren. Sich natürlich beim Alkohol abends zurückhalten, weil der nächste Morgen dankt es einem in der Regel nicht. Und ich würde dir empfehlen, auch mal so die ruhigen Stunden gleich zu Beginn und auch zum Schluss der Messe zu nutzen und die versteckten Winkel, die jetzt nicht so auf den klassischen Laufwegen sind, zu besuchen, weil dort das ein oder andere Mal versteckte Highlights noch auf dich warten, die du im Trubel über den Tag hinweg vielleicht gar nicht entdeckst, aber die dann eine besondere Erinnerung für dich schaffen oder vielleicht dich ein Produkt entwickeln lassen, was dich total begeistert.
Das ist ein guter Tipp. Klingt so ein bisschen wie so ein Gesellschaftsspiel. Finde heraus, so ein bisschen geheimnisvoll in den Ecken, was dann noch für Schätze zu finden sind.
Und du hast ja auch den Vorteil tatsächlich, das habe ich jetzt auch erst gelernt oder es wurde mir wieder bewusst, dass PressevertreterInnen schon etwas eher aufs Messegelände dürfen. Das heißt, du darfst, soweit ich weiß, schon um 8.30 Uhr mit deinem Presseausweis aufs Messegelände. Insofern hast du vor der Masse schon mindestens mal eine halbe Stunde Zeit, dich in Ruhe auf dem Gelände zu tummeln.
Das mache ich als Frühaufsteher sowieso sehr gerne. Ironie aus. Konstanze, danke für deine Zeit, danke für die Einblicke. Wir freuen uns sehr auf alle Konferenzen, auf die ISPO und auf dich. Wir werden uns dann auch mal Händchen schütteln, gegenüberstehen. Freue ich mich sehr drauf.
Ich mich auch,
Olli. Bis dahin ist wahrscheinlich eine wilde Zeit noch, viel zu tun. Aber du weißt es aus Erfahrung aus den 20 Jahren, wenn die Tür aufgeht, dann am Sonntag um 9, es ist alles fertig. Mach dir keinen Kopf.
Absolut. Und wir sind alle bestens vorbereitet oder wir werden bis dahin bestens vorbereitet sein. Es gibt immer mal noch irgendwelche Notfälle, die zu beheben sind, aber auch das ist mittlerweile Alltag und das sind wir alle gewöhnt. Insofern kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und ich freue mich auch schon sehr, wenn wir uns dann vor Ort in echt sehen.
Hervorragend. Und man sagt ja auch in München, wenn man Tschüss sagt, Servus, ne?
So ist es, genau.
In diesem Sinne, Servus Constanze.
Servus Olli, bis bald.